Der Predigtext ist aus dem Matthäusevangelium, weiter in diesem 9. Kapitel. Wir kommen zum Schluss des 9. Kapitels. Das ist Matthäus 9, 35 bis 38. Und das ist Gottes Wort. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Königreiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern: Die Ernte zwar ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Wir danken dir, dass du dadurch zu unseren Herzen sprichst. Wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass du uns Ohren gibst zu hören, dein Wort, und dass du mir die Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Ja, wir studieren das Matthäusevangelium ja unter einer Überschrift. Ich weiß nicht, ob ihr euch an diese Überschrift erinnert, die wir über dieser Reihe durch das Matthäusevangelium stehen haben. Sie ist der König und sein Königreich. Und wir sollten immer wieder da zurückgehen und uns das bedenken. Im Matthäusevangelium geht es um den König und sein Königreich, wie er sein Königreich baut. Und in diesem kurzen Abschnitt, den wir eben gelesen haben, da werden wir erneut eben daran erinnert, wie der König sein Königreich baut. Und das geschieht ganz anders, als man es gewöhnlich versteht. Wenn ihr euch einmal überlegen würdet, auch die Kinder könnten sich das vielleicht auch überlegen, wie würdet ihr das anstellen, wenn ihr ein Königreich, ein stabiles, gutes Königreich bauen solltet? Normalerweise geschieht das ja so, dass Religionsgründer oder Gründer von Bewegungen, die sammeln ihre Anhänger, indem sie mit einer Gruppe Gleichgesinnter eine Bewegung starten. Ein Beispiel: 1938, da fing der amerikanische Lutheraner Frank Buchmann in England eine Bewegung an. Davor hat er die Oxford-Bewegung gegründet und dann diese Bewegung 1938, die er dann moralische Aufrüstung nannte. Er sah darin das Christentum, das wahre Christentum verkörpert, die moralische Aufrüstung. Er suchte Leute zusammen, die sein Anliegen teilten, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, Frieden zu bringen in die Welt, indem sie moralische und spirituelle Prinzipien fördern wollten. Und dieser Frank Buchmann, der produzierte auch einen Film, der das Kommen Jesu in diese Welt bildhaft darstellen sollte. Und in diesem Film, da sind es die Menschen, die Gott bitten, die zu Gott hochsteigen, insbesondere ein Mensch, der zu Gott hochsteigt und ihm sagt, er solle doch mal auf diese Erde herabkommen und diese schlimmen Zustände in dieser Welt verändern. Und Gott sendet dann in dieser Geschichte und in diesem Film einen Mr. Brown. Und dieses Drehbuch und der Film, das heißt Mr. Brown steigt herab. Der sollte Jesus verkörpern, um dann eben diese Verbesserung der Welt zu bewirken. Und er kommt in diese Welt und beginnt, sie moralisch aufzurüsten. Und Buchmann führte entsprechend seinen Vorstellungen das Eingreifen Gottes eben auf eine menschliche Initiative zurück. Und manche Menschen, ich denke, es sind viele, die eigentlich das, was Jesus tat, so ähnlich verstanden. Jesus ist in diese Welt gekommen, um die Zustände zu verbessern, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wie anders sieht die Wahrheit aus, die Gott uns in seinem Wort offenbart? Die Rettung der Welt, das ist keine menschliche Initiative, das ist Gottes Initiative. Gott begann das. Und die Rettung der Welt beginnt nicht damit, dass Gott eine bessere Moral verkünden lässt, durch die die Menschen die Welt dann verbessern können. Jesus sammelt nicht Anhänger, die gut genug sind, um ihm zu helfen, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Nein, der Vater hat seinen Sohn gesandt, um mit sündhaften Menschen, die eben nicht gut genug dafür sind, sein Königreich zu bauen. Sie sind genau gesagt, diese Menschen, eigentlich überhaupt nicht zu gebrauchen. Das Programm, wenn wir das so sagen dürfen, das Programm unseres Herrn ist darum die Rettung aller Beteiligten, die Rettung seiner Mitarbeiter zuerst einmal und die Rettung derer, die durch sie zu ihm geführt werden. Matthäus fasst in seiner Überschrift hier zusammen, wie der Herr dieses Werk anging. Und die Überschrift, das ist, würde ich sagen, Vers 35. Und diese Überschrift ist eine fast wörtliche Wiederholung von Vers 23 in Kapitel 4. Wenn wir an diesen Vers denken, da gehen wir ja zurück, noch vor die Bergpredigt. Da wurde das fast wörtlich genau gleich gesagt. Matthäus 4, Vers 23, und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Königreiches und heilte jede Art Krankheit und Gebrechen unter dem Volk. Und dann hier am Ende von Kapitel 9 wieder, und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Art Krankheit und Gebrechen. Wir könnten 4, Vers 23 als Überschrift ansehen, Überschrift über das, was folgt, nämlich die Kapitel 5 bis 9. Und in diesen Kapiteln 5 bis 9 tat der Herr eben dies, was da beschrieben wird. Lehren und heilen. Und dann am Ende von Kapitel 9 könnten wir es als Zusammenfassung verstehen, dass er eben das jetzt gemacht hat zuvor. Aber dann ist es auch wieder Überschrift für das Folgende, dass er dann weiter predigt und heilt. Und jetzt auch, indem er seine Jünger dazu sendet und befähigt, das zu tun, womit er angefangen hat. Lehren und heilen beschreibt den ganzen Dienst des Herrn, die Weise, in der er sein Königreich herbeibringt. Er tut das durch Lehren und Heilen. Ich möchte hier einen Gedanken vorwegnehmen, der euch vielleicht auch kommen mag. Wenn ich das so sage, der Herr bringt sein Königreich durch Lehren und Heilen. Ja, aber der Herr baut sein Königreich doch durch seinen Opfertod und seine Auferstehung und sein anschließendes Sitzen auf dem himmlischen Thron, könnte man denken. Ja, das stimmt, natürlich. Und das ist auch der Inhalt der Erfüllung seiner Lehre und seines Heilens. Der Inhalt seiner Lehre und die anschließende Erfüllung sind diese Dinge. Sein Kommen in diese Welt, sein Opfertod, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, sein Sitzen auf dem Thron. Es heißt hier zuerst im Vers 35, er predigt an allen Orten, in ganz Galiläa, in allen Städten und Dörfern und in den Synagogen das Evangelium des Königreichs. Und das Evangelium, das ist die gute Nachricht, dass Gott in seiner Gnade alle, die er dazu bestimmt hat, von ihrer Sünde rettet, wenn sie zu ihm umkehren. Früher im Kapitel 4, da in Vers 17, da lesen wir, wie Jesus das Evangelium verkündet. Wie tut er das? Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße. Denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Tut Buße. Das heißt, ändert euren Sinn. Kehrt um von eurem bisherigen Weg, von eurem eigenen Weg und wendet euch dem Retter Christus zu. Und das beinhaltet natürlich auch, wenn er sagt, tut Buße, kehrt um. Das heißt auch, erkennt, dass ihr das nötig habt, dass ihr Rettung nötig habt, dass ihr Sünder seid, die auf dem falschen Weg sind. Wie der Prophet Jesaja sagt, Jesaja 53, Vers 6, wir alle irrten umher wie Schafe, wir gingen jeder auf seinem eigenen Weg. Und das ist der sündhafte Weg von Gott, entfernt, weg von Gott. Und davon, so predigt Jesus, müsst und könnt ihr gerettet werden. Davon auf eurem eigenen Weg zu gehen, zu meinen, dass darin liegt das Heil, dass ich meinen Weg finde. Das Evangelium ist die gute Botschaft, die natürlich auch eine schlechte Botschaft, schlechte Nachricht enthält. Die schlechte Nachricht ist, ihr seid verlorene Sünder, die sich selbst nicht helfen, sich nicht verbessern können. Und die gute Nachricht ist, schon im Namen Jesus, Jehoshua, enthalten, der Herr rettet. Wer an ihn als Retter glaubt, wird gerettet werden. Allein durch diesen Glauben, der der Erkenntnis der Verlorenheit folgt. Die Predigt des Evangeliums hat der Herr dann auch illustriert und bekräftigt durch die Heilungen. Das ist der zweite Teil der Lehre Jesu. Eigentlich sind auch diese Heilungen eine Predigt, eine bildhafte Predigt des Evangeliums. Sie lehren, wovon wir gerettet werden. Von geistlicher Blindheit, von geistlicher Lahmheit, Taubheit, Stummheit, Besessenheit, das heißt Knechtschaft und vom Tod. Das hat Jesus in seinen Heilungen und Wundern gepredigt. Alle Arten von Gebrechen und Schwachheit, denen wir Menschen von Natur aus unterworfen sind, werden schließlich durch das Wirken des Herrn im Evangelium geheilt. Noch nicht vollkommen in diesem Leben, aber dann wenn wir bei seiner Rückkehr vollendet werden. Dann werden wir vollkommen von diesen geistlichen Krankheiten, Schwachheiten und Tod gerettet. Vollendet. Das Königreich der Himmel wird allein durch Gottes Initiative, durch die Predigt des Evangeliums aufgerichtet. Nun, der Grund für diese Initiative Gottes, was ist der Grund? Das ist Gottes Erbarmen, sein Wille zur Gnade. Der ganze Dienst Jesu ist Ausdruck dieses Erbarmens Gottes. Jesus ist vom Erbarmen des Vaters erfüllt. Es heißt in Vers 36, Matthäus 9, als er die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie. Und diese Übersetzung der Elberfelder Bibel, das ist ein Punkt, den ich nicht so mag an der Elberfelder, dass dieses innerlich bewegt, das ist viel zu schwach. Es drückt nicht wirklich aus, was Jesus empfand, wie sein Erbarmen aussah. Dieses griechische Wort, das da im Hintergrund steht, das drückt etwas viel Stärkeres aus. Es könnte auch gut übersetzt werden, es drehte dem Herrn die Eingeweide um. So war sein Erbarmen über das Volk, die Schafe, die keinen Hirten haben. Es dreht ihm die Eingeweide um. Luthers Übersetzung, es jammerte ihn, kommt vielleicht dem am nächsten. Was Jesus sieht, wenn er die Menschen in ihrer Verlorenheit sieht, das ist für ihn herzzerreißend. Ein herzzerreißendes Erbarmen, das sollten wir haben, so wie der Herr, mit die verlorenen Menschen. Und dieses intensive Empfinden des Erbarmens, das hat ihn bewegt, seine himmlische Herrlichkeit zu verlassen, den Menschen gleich zu werden und für sie zu leben, zu leiden und zu sterben. Gottes herzliches Erbarmen ist der Grund für die Sendung Jesu. Und es ist auch der Grund für seine Verkündigung mit dem Aufruf zur Buße, zur Umkehr und der guten Nachricht von der Rettung, die er ausgerichtet hat gegen jeden Widerstand. Es ist auch der Grund für die Berufung seiner Jünger. Auch diese Berufung der Jünger kommt aus seinem Erbarmen heraus über die Verlorenen und der Grund für die Einsetzung der Jünger als Apostel. Es ist der Grund für die Mission, für den Aufbau der Kirche. Gottes Erbarmen ist der Grund dafür. Und es ist der Grund für unseren Dienst am Evangelium. Nun, was ist es, das dieses tiefe Erbarmen Jesu bewirkt hier? Das heißt, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das ist der Zustand des Volkes Israel hier in diesem Zusammenhang, den die Propheten im Alten Testament sehr oft beklagten. Das kommt immer wieder, die Schafe, die keinen Hirten haben. Das erste Mal, als das so gesagt wird, da wird es von Mose gesagt, als er Gott um einen Nachfolger für sich bittet. Er bittet um einen Nachfolger für sich, damit das Volk nicht ist wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das ist, wie wir gelesen haben im 4. Mose, Vers Kapitel 27, Vers 16, der Herr, der Gott des Lebensgeistes, allen Fleisches, setze einen Mann über die Gemeinde ein, der vor ihnen her auszieht und vor ihnen her einzieht und der sie ausführt und sie einführt, damit die Gemeinde des Herrn nicht ist wie Schafe, die keinen Hirten haben. Mose bittet um einen weiteren Arbeiter Mitarbeiter. Einen Hirten. Mose war zuerst selbst dieser Hirte, der dann gehen musste, der sterben musste, diese Welt verlassen musste. Und so braucht es wieder einen Hirten, der die Schafe des Herrn führt. Und Mose brachte dem Volk das Wort Gottes. So war er der Hirte, der Arbeiter im Königreich Gottes, der Arbeiter in der Ernte. Er verkündigte ihnen den kommenden Hirten, den Propheten, der ein Prophet wie er sein wird. Und das war auf Christus gerichtet, natürlich. Josua führte das Amt Moses dann treu weiter. Und er führte das Volk in das verheißene Land hinein. Das Vorbild des Königreiches, das auch Weide für die Schafe sein sollte, für Gottes Schafe. Aber nach Josua ging es bald mit den treuen Hirten zu Ende. Schon im Buch der Richter lesen wir von dieser Abwärtsspirale. Und eine andere Generation kam nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. Richter 2, Vers 10. Sie kannten den Herrn nicht mehr. Schon nachdem Josua gestorben war, da kannten sie den Herrn nicht mehr. Weil die Hirten fehlten, die sie lehrten. Und in jenen Tagen, heißt es mehrmals im Richterbuch, in jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Weil kein Hirte da ist, tut jeder, was in seinen eigenen Augen recht ist. Er geht auf seinem eigenen Weg. Und Gott setzte dann Richter und Könige ein, die dem abhelfen sollten. Aber diese waren meist selbst abtrünnige Schafe. Selbst der große Hirtenkönig David, der ein Mann nach dem Herzen Gottes war, konnte die Schafe nicht so führen, wie es sein sollte, dass die ganze Herde unter einem Hirten versammelt war. Ebenso alle Könige nach ihm, so auch die Priester und die Schriftgelehrten. Sie waren keine genügenden Hirten, bis sogar sehr schlechte Hirten. Die Propheten klagten im Auftrag des Herrn regelmäßig diese eingesetzten Hirten an, weil sie statt Gottes Volk vielmehr sich selbst weideten. Und so ist es geblieben, bis Jesus in diese Welt kam. Der gute Hirte, der Begründer des Königreichs der Himmel. Er allein ist der gute Hirte, der sich selbst nicht verschonte, sondern sein Leben für die Schafe geben würde. Er hat damit angefangen, dass er aus seinem Erbarmen heraus die verirrten Schafe lehrte. Im Markus-Evangelium, wo das Gleiche gesagt wird, da heißt es, dass der Herr Jesus sich erbarmte über die Schafe, weil sie keinen Hirten haben, und er begann sie vieles zu lehren. Und das tat er nicht allein, sondern er hat dann, wie wir sehen und wie wir noch mehr sehen werden, er hat weitere Hirten dazu berufen, darin weiterzufahren, was er angefangen hat. Er fing an mit den 12 Jüngern, die seine Apostel wurden, ausgenommen Judas, der verworfen wurde, aber Paulus kam dazu und der Herr lehrte die Jünger, die Apostel, und er begabte sie, damit sie seinen Dienst des Evangeliums in seiner Nachfolge ausübten. Aber das ist nicht genug. So lesen wir hier. Das ist nicht genug. Stellt euch vor, wo die Jünger, die 12 Jünger standen. Sie standen jetzt am Anfang dessen, was der Herr dem Abraham damals verheißen hatte. Das Königreich, so sagt der Herr zu Abraham, wird aus einem so großen Volk bestehen, dass niemand zählen kann. Damit war nicht das nationale Israel gemeint. Denn dieses konnte gezählt werden. Es wurde auch vielmal gezählt im Alten Testament. Es gibt viele Zählungen des Volkes. Man konnte sagen, wie viele das sind. Der Herr sprach zu Abraham von dem Volk, das durch das Werk Jesu aus allen Nationen herausgerufen werden soll. Aus dem nationalen Israel und aus allen anderen Nationen herausgerufen wird das Volk Gottes, das niemand zählen kann, das Königreich der Himmel. Und dieses unzählbare Volk zu sammeln und es zu hirten, diese große Ernte einzuholen, das ist eine viel zu große Aufgabe für 12 Männer. Das ist klar, oder nicht? Und darum sagt Jesus ihnen, dass sie den Herrn der Ernte bitten sollen, dass er Arbeiter in die Ernte senden soll, dass er mehr Arbeiter in die Ernte senden soll. Und der Herr der Ernte, den sie bitten sollen, das ist der dreieinige Gott. Der Vater, der sein Volk erwählte, der Sohn, der den Erwählten das Heil erwirkte und der Heilige Geist, der es an ihnen zur Anwendung bringt. Insbesondere aber ist auch Jesus selbst hier der Herr der Ernte. Ihn sollen die Jünger zuerst bitten, solange er noch mit ihnen war. Und er hat diese Bitte auch erfüllt, indem er zuerst sie dann berief, in die Ernte zu gehen. Und er tut das gleich anschließend, wie wir das eben im 10. Kapitel dann lesen können, wenn wir weiterfahren. Und er tut es über die irdische Zeit hinaus, über ihre irdische Zeit hinaus, nachdem er dann in den Himmel aufgestiegen ist. Da wird er weitere Arbeiter berufen. Aus unserer Perspektive hat er weitere Arbeiter berufen. Epheser 4, Vers 11. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife der Fülle Christi. Das ist das große Werk des Königreichs der Himmel. Und wir sehen, dass der Herr nicht nur Arbeiter sendet, die Missionare im engeren Sinn sind, also die Leute, die die Menschen einfach nur zur Bekehrung aufrufen. Schon der sogenannte Missionsauftrag in Matthäus 28, Vers 19, den der Herr zuerst den Aposteln gab, der hat ein umfassenderes Werk im Blick als nur Bekehrungen. Da sagt der Herr Jesus, macht alle Nationen zu Jüngern. Und wie macht ihr das? Sie taufend auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrend, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Also ins Königreich eingliedern durch die Taufe und sie dann lehren. Alles lehren, was der Herr gelehrt hat. Und die Arbeiter für die Ernte haben darum vielfältige und verschiedene Aufgaben, damit das Erntefeld Gottes gepflegt werden und Frucht bringen kann. Und so schreibt auch der Apostel Paulus an anderer Stelle in 1. Korinther 3, Vers 6 und 9, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Das ist auch die Arbeit in dem Erntefeld. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir. Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. So wird das Erntefeld bearbeitet, gepflegt, es wird geerntet und es wird weiter gepflegt. Der Herr ist immer noch daran, sein Feld zu bebauen und seine Ernte einzuholen und so das Königreich zu bauen, zu vergrößern. Was er mit den Aposteln angefangen hat, damals, das führte er durch die Geschichte hindurch weiter, bis zu uns, durch seine Kirche, auch durch uns. Die Apostel wurden zuerst zu diesem Dienst berufen. Sie legten das Fundament der Kirche und auf ihrer Grundlage führt die gesamte Kirche den Dienst weiter. Nicht jeder von uns ist ein Arbeiter, so im engeren Sinn, sodass er durch die Verkündigung des Wortes, Verwaltung der Sakramente, Taufe und Abendmahl, Gemeindeleitung, Seelsorge arbeitet. Nicht jeder. Aber die Kirche des Herrn hat dennoch keine Passivmitglieder. Jeder hat seinen Teil und seinen Platz in diesem Königreich und auf diesem Ackerfeld. Jedes Glied soll um die Ernte und das Wachstum besorgt sein, auf eine Weise. Nachdem der Apostel von der Gabe der Hirten und Lehrer gesprochen hat, in Epheser 4,11, da hat er anschließend auch die Rolle der Gemeinde darin angefügt, in Vers 15 und weiter von Epheser 4. Lasst uns aber wahrhaftig sein, in Liebe und in allem hinwachsen, zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. So wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Jedes Teil des Leibes wirkt da mit. Gott hat jedem eine Berufung, einen Platz gegeben. Im weiteren Verlauf des Epheserbriefes lehrt dann auch der Apostel, in welcher Weise wir das tun. Er ermahnt uns, füreinander zu leben, einander in Liebe zu dienen, einander im Glauben zu erbauen, zu ermutigen. Das ist die Arbeit, die wir als Glieder seines Leibes tun sollen. Und am Ende des Briefes der Epheser wiederholt er die Aufforderung Jesu zu beten. Epheser 6. Wir sollen beten, dass der Herr Arbeiter in die Ernte sendet. Und dann sollen wir aber auch für die eingesetzten Arbeiter beten, weiter beten, wenn sie gesendet und eingesetzt sind. Paulus schreibt, Epheser 6, Vers 18, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich, den Apostel, den Arbeiter im Erntefeld, damit mir Rede verliehen wird, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Betet für die Arbeiter in der Ernte, die schon da sind, und betet für weitere Arbeiter für in die Ernte. Es gibt noch nicht genug davon. Es gibt noch nicht genug davon. Es gibt ein Erntefeld, das noch nicht von Arbeitern bearbeitet wird. Und wer weiß, vielleicht, wenn du betest für Arbeiter in die Ernte, vielleicht geht es dir dann so, wie es schon oft gegangen ist. Ich weiß von dem großen schottischen Presbyterianer John Payton, der inbrünstig gebetet hat für die Mission, für Arbeiter in die Ernte. Und was ist passiert? Der Herr hat ihn gesandt, das Gebet zu erfüllen, zu einem Teil. Wenn du innig bittest, dass der Herr Arbeiter sendet, erlebst du es vielleicht auch, dass der Herr dich selbst sendet, in einer Weise. Auf jeden Fall schließe dich diesem Gebet an. Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Amen.